SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Heute live aus dem Stöffelpark in Enzel bei Westerburg. Und ich begrüße ganz herzlich einen Mann, der hier im Westerwald aufgewachsen ist und einen Großteil seines Lebens wahlweise hinter Gittern oder vor der Kamera verbracht hat. Den Schauspieler, Rechtsmediziner aus dem Kölner Tatort und langjährigen Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt Werl. Joe Bausch, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Guten Morgen. Hi. Hi.
Wir sitzen hier zusammen in einem Gebäude mit Wahnsinnsatmosphäre in der alten Schmiede, mitten auf dem Gelände eines Industrieparks, wo früher Basalt abgebaut wurde. Kennen Sie den Ort hier?
Ja, ich war schon mal hier, auch denkwürdige Momente mit Tamina Kallert. In der Sendung Wunderschön sind wir hier oben auch unterwegs gewesen, da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Aber nicht zum ersten Mal natürlich einen Steinbruch, einen großen Steinbruch, wie wir den eigentlich nur im Westerwald kennen, also Basalt.
Also Sie sind so 20 Kilometer Fluglinie von hier geboren und aufgewachsen. In Ella, Westerburg waren Sie, glaube ich, öfters unterwegs, ne?
Ja, wir sind nach Westerburg gefahren. Als wir dann endlich ein Auto hatten, war natürlich das schon in Reichweite. Westerburg, Hachenburg, Altenkirchen war schon ganz weit weg. Das haben wir geschafft. Und wir hatten einen großen Vorteil. In Westerburg gab es damals noch die Amerikaner, die GIs, die natürlich auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Westerburg damals auch sehr blühte. Und es gab halt das White Horse in Westerburg. Die Älteren werden sich erinnern, weil wir haben da viele Nächte zugebracht.
Und ich glaube, man darf das ja eigentlich gar nicht heute mehr laut sagen, Sie haben da sogar Drogen vertickt, ne?
Ja, das ist ja jetzt heute wieder erlaubt. Ich weiß nicht, was passiert ist in den letzten 30 Jahren. Aber damals war das okay, man fuhr nach Holland, kaufte ein und kam zurück und hat dann so ab Hamm an der Sieg, Altenkirchen, Westerburg, hat man angefangen zu verkaufen bis Wiesbaden und wieder zurück. Das war nichts Besonderes und wir haben auch jetzt nicht gedealt. Wir waren halt unterwegs im Namen des Herrn, würde man heute sagen. Wir waren davon überzeugt, dass wir Missionare einer neuen Bewegung sind.
Also es ist alles eine Frage der Verkaufe, sagen wir es mal so. Ne? Sie sind 1953 in Ella geboren, Name Hermann Josef Bausch. Ihre Eltern waren 35 und 40 Jahre alt, also schon älter, als sie bekamen. Ja, dachten, sie können keine Kinder mehr kriegen und sie waren dann quasi der ersehnte Hoferbe. Ab welchem Alter haben Sie mit anpacken müssen auf dem Bauernhof hier?
Ich habe Erinnerungen glaube ich mit 5, 6 spätestens. Ich habe eine Erinnerung daran, ich habe es ja auch im Buch beschrieben, wo man dann halt eben in den Schweinestall gesetzt wurde, weil da die Muttersau mit ihren Ferkeln lag. Und da wurde gesagt, pass auf, deine Aufgabe ist dafür zu sorgen, wenn die Sau sich hinlegt, dass sie die Ferkel nicht unter sich erdrückt oder erstickt. Pass auf, dann musst du dir einen Tritt geben oder das Ferkel wegrollen. Du hast zwei Möglichkeiten. Und dann ist das Stroh ist trocken, diese Infrarotlampe macht warm und dann schläfst du mit 5 natürlich ein und wirst wach, weil dein Vater schreiend über dir erscheint. Das ist meine erste Erinnerung daran, was man machen muss. Und ich weiß, dass ich mit 6 oder 7 spätestens auf dem Traktor saß. Ich konnte noch nicht die Kupplung treten, weil da war ich noch zu schwach für damals die alten Traktoren. Und mein Vater kam dann immer mit der Hand, drückte so, hielt die Kupplung nach unten, sprang drauf, ich auf die Seite. Und dann wurde der Traktor mit dem Mähbinder, das war damals das modernste Gerät, wieder in die Spur gestellt. Dann sprang der runter, ich fuhr los und dann musste ich gucken, dass ich gerade mache und keine Strippe. Das war also da nicht, also gerade ordentlich fahre. Und wehe, du hast es nicht geschafft. Weil es war keine Servolenkung, du musstest schon gucken, dann war es auch wieder nicht in Ordnung. Also das sind die frühesten Erinnerungen und danach macht man das, was man altersmäßig und konstitutionsmäßig halt schafft.
Und Sie mussten ja auch, um aufs Gymnasium gehen zu dürfen, zu Hause Ihre Arbeit ordentlich erledigen auf dem Bauernhof. Die hatte Priorität. Wann ging das für Sie los, der Schultag? Beziehungsweise vor dem Schultag und wann endete ja?
Das war unabhängig, also das war abhängig natürlich auch von Erntezeit, Jahreszeit und da, wo wir wohnten und wo ich aufgewachsen bin, war es nicht so schön wie hier. Ich habe die Gegend hier oben beneidet, wobei sie wirtschaftlich damals nicht so weit war, weil hier oben gab's halt nur Gras, Weideland und sonst nichts. Bei uns gab es leider Gottes alles. Und das bedeutete, dass man immer Saison hat. Es gab irgendwo immer eine Ernte. Futterrüben, Zuckerrüben, später Mais, Getreide, Heu, Krummet. Es hörte nie auf. Und im Winter hast du dann noch im Wald Holz gemacht, um Weidezaunpfähle irgendwo zu generieren und Löcher gegraben. Also es war, ich habe die hier beneidet. Mein Vater sagte, da oben ist nichts los. Da kannst du keinen Flug in die Erde setzen. Da ist oben nur so eine Grasnarbe. Drüber. Und ich wäre gerne hier oben zu Hause gewesen.
Herr Bausch, die harte Arbeit auf dem Bauernhof, die Sie geleistet haben als Kind und Jugendlicher, war das eine. Das andere war die Gewalt, die Sie in Ihrer Kindheit in vielfältiger Art erfahren haben. Für was wurden Sie alles von Ihrem Vater verprügelt?
Ja, ich meine, der hat das nicht aus sadistischen Gründen gemacht, sondern das werden ja Situationen, erstens, es war eh die Zeit der schwarzen Pädagogik, also da fragte keiner, wann wurde in die Spur gestellt? Man wurde in die Spur gestellt, wenn du das Pferd wurde in die Spur gestellt, man selber auch, wenn man nicht ordentlich funktionierte, bekam man eine geknallt. Und wenn man sich gewehrt hatte, bekam man noch eine gescheuert. Und das war halt so. Das war jetzt nicht irgendwo, weil er Spaß dran gehabt hätte, sondern weil die auch immer, sage ich mal, auf dem letzten Loch funktionieren mussten. Und damals halt eben noch nicht mit modernsten Traktoren, mit GPS und Gott weiß was, sondern teilweise mit ja sehr körperlichem Einsatz. Es war alles sehr körperlich. Du musstest wirklich körperlich schuften und die Viecher auch. Also bekam man, was weiß ich, wenn man nicht, wenn man irgendwo gesagt hat, da habe ich keinen Bock drauf, ey, mach. Wenn man irgendwo den Traktor in ein Loch gefahren hatte, dann hat es erstmal was gesetzt. Also weil das war teuer. Es ging immer um die Existenz. Das war nicht so, hey, ist versichert, schön, dass du es versucht hast, sondern man bekam eine gescheppert, damit man es nicht nochmal machte und so. Das wurde immer sofort sanktioniert. Fehler wurden sofort sanktioniert. Kein schönes Modell, weil man immer das Gefühl hat, boah, wenn der Druck groß war, wenn das Gewitter am Himmel erschien, wusste man, jetzt wird die Stimmung, die knisterte. Wenn jetzt nur irgendwas ist, ja, wo ich jetzt quasi sperrig bin oder doof bin oder nicht sofort antizipiere, was als nächstes zu tun ist, dann fängst du dir eine. Mhm. Und das ist nicht schön, weil das grenzt ja auch an Jähzorn, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ist ja auch angstbehaftet. Also man hat ja wirklich dann Angst vor Fehlern.
Du wusstest immer auch, du wusstest den Zusammenhang. Wissen, was ich meine? Ja, du wusstest immer, warum, weshalb. Das war natürlich manchmal auch übertrieben. Du hättest dir es anders gewünscht, aber das war halt so. Das ging ja nicht nur mir so. Fragen Sie mal einen 14-Jährigen, der auf dem Bau gearbeitet hat damals oder sonst wo. Auch die wurden teilweise, nicht teilweise, alle durch die Bank teilweise gezüchtigt. Das Züchtigen gehörte halt eben zum Programm, muss man ehrlicherweise sagen. Und das hast du auch nicht als boshaft hingenommen. Natürlich war es blöd. Und natürlich hast du geweint. Und natürlich war das doof. Oder du hast beispielsweise, du hast bei der Rübenernte oder beim Rübenhacken mit der Hacke. Und dann ist klar, irgendwie in ein, zwei Stunden hast du die ersten Blasen. Und dann tut das weh. Und dann sagt irgendjemand rechts und links, mach weiter. Nach Blasen kommt Hornhaut. Nach Blase kommt Blut und dann kommt irgendwann Hornhaut. Aber du glaubst doch nicht, dass einer nach Hause geht und sagt, holen wir erstmal ein Pflaster und dann holen wir ein feines Ding und dann machen wir, blasen wir mal schön auf den Finger, damit es vorbei ist. Das würde man heute alles machen, richtigerweise, gar keine Frage. Aber es war damals gar kein Thema.
Und es war ja auch nicht
nur mich so. Das muss man ganz klar sagen. Das war jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal meines Vaters, dass er so reagiert hätte und dann so ein besonderer Wüterich gewesen
wäre. Und es gab ja noch andere. Der Lehrer hat geprügelt in der Schule.
Der Pfarrer hat geprügelt.
Und wer war am schlimmsten? Ne?
Den fand ich am schlimmsten, weil der war kein Zusammenhang. Wissen Sie, beim Vater, da merktest du, da ist einer, der kämpft, der macht, der geht voran, ja, in diesem Leben und der versucht, dich mitzunehmen. Bei dem wusste man, man hat nichts getan. Schätze, du gingst in den Beichtstuhl, hast gebeichtet und wenn einer so doof war von den anderen und hat gesagt, am sechsten Gebot, ne, allein und mit anderen, na, die anderen, dann wollte der die Namen. Und wenn er die Namen erfahren ist, kam der aus dem Beichtstuhl geschossen und hat dich noch bevor, obwohl du nach der Absolution, wo du dich sicher fühltest eigentlich, die hast du noch nicht zu Ende gebracht, die 10 Vaterunser und die 10 gegrüßet seist du Maria, da kam der aus dem Beichtstuhl geschossen und hat sich persönlich nochmal berafft. Ja, das war okay. So. Und der war schon gewaltig, dieser Typ.
Also war nichts mit Beichtgeheimnis, ne?
Beichtgeheimnis, wusstest du, das kannst du auch gleich am schwarzen Brett veröffentlichen. Ja? Also das hast du doch schnell kapiert, dass der das Maul nicht halten konnte oder sonst was.
Als ich Ihr Buch mit Ihren Erinnerungen an Ihre Kindheit und Jugend im Westerwald gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie schwer ist es Ihnen gefallen, das alles aufzuschreiben? Weil man ja automatisch auch in Erinnerungen abtauchen muss, die man ja vielleicht lieber verdrängen würde und auch lange Zeit verdrängt hat.
Ach nein, das kann ich nicht sagen, das ist schwer gefallen hier. Es fühlt sich dann plötzlich anders an, wenn du es anfängst, nochmal aufzuschreiben. Also, weil du hast natürlich oft über viele Sachen nachgedacht. Über manche Sachen hat man auch gesprochen. Manches ist jetzt nicht alltägliches Thema gewesen, aber in dem Moment, wo du eintauchst, ich denke ja filmisch und ich entwickle die Szenen auch so ein bisschen filmisch, dann, ich vergleiche das so ein bisschen damit. Kennen Sie das, wenn man eine Narbe hat und wenn man dann nochmal drüber streicht oder sowas? Und das ist ja, ich habe in meinem Buch geschrieben, Erinnerung ist ja nicht nur eine Leistung der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart. Und die Gegenwart macht es ja, dass man sich der Vergangenheit leichter annähern kann, auch mit einem anderen Verständnis. Es ist gut, dass wir manchmal, 65, 60 Jahre warten, bis wir etwas aufschreiben, weil wir dann erst Zusammenhänge besser bewerten können oder sowas. Und es ist mir aus dem Grunde auch nicht ganz so schwer gefallen, weil ich natürlich schon vorweg als Schauspieler auf der Bühne in manchen meiner Stücke, die ich ganz oder zum Teil geschrieben und auch gespielt habe, mich mit Figuren beschäftigen konnte, die so ähnlich waren oder vor denen ich vielleicht mich auch mit denen ich eine Rechnung noch offen hatte. Aber ich habe mich ihnen angenähert, wie man es als Schauspieler macht, dass man in dieses Leben eintaucht, in den Kopf eintaucht, in dessen Denke versucht einzutauchen, um ihn zu spielen. Man nennt es Method Acting oder narrative Konfrontation in der Psychologie.
Aber dann das eigene Leben aufzuschreiben und sich mit den echten Figuren auseinanderzusetzen, ist mit Sicherheit trotzdem nochmal was anderes. Also vor allen Dingen mit ihrem mit dem Pflegesohn ihrer Eltern, den die aufgenommen hatten, als sie dachten, sie können keine eigenen Kinder bekommen. Der hat sie sexuell missbraucht, kam selbst aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Wann fing das an damals?
Ja, ich habe lange überlegt, wann, weil irgendwann ist das entscheidende Thema, nicht das, sondern man will wissen wann. Und kam irgendwie so auf den Dreh, das muss so mit 4, 5 irgendwann speziell, da muss es begonnen haben und endete dann ungefähr so mit 10, 11. Das ist nicht schön, gar keine Frage. Das war aber jetzt kein Thema, was ich jetzt zum ersten Mal aufgemacht hätte. Ich habe das natürlich in meinem Bekanntenkreis mit meiner ersten Freundin, mit meiner Frau, mit den Menschen, die mir nahe stehen, auch mit Bekannten, guten Bekannten, schon mal diskutiert. Und zu meinem Erstaunen, später nicht mehr Erstaunen, festgestellt, du bist doch gar nicht allein. Es gab ganz oft, ja, kenne ich, ja, war ich. Oh, komm. Und das ist gut. Und ich habe überlegt natürlich, als ich ins Buch gegangen bin, ob ich das dann noch aufmache oder nicht. Aber alleine die Tatsache, dass ich darüber nachgedacht habe, hat mich dazu entscheiden lassen, das kommt hinein, das gehört mit zu meiner Geschichte.
Das war ja auch über viele Jahre hinweg. Also
nein, das konnte ich, also ich muss nicht, um es loszuwerden, sondern um einfach Sachen festzuhalten, so wie es war. Man kann es rauslassen, man kann es aber auch reintun. Und es gehört zu meinem Leben dazu, also kommt es rein. Und viele meiner Entscheidungen, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin, haben möglicherweise auch damit was zu tun. Weil ich habe natürlich ganz früh auch mich mit dem Schicksal von Menschen beschäftigen müssen oder beschäftigt, die scheitern, die kriminell werden, die gehen. Vielleicht ist das mit auch einer der Gründe gewesen, warum ich Jahre später quasi nicht ganz zufällig möglicherweise mich für 32 Jahre als Arzt im Knast eingefunden habe. Nicht, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, auch nicht, weil ich dachte, du musst diesen Tätern irgendwo zum ersten Mal überlegen sein, sondern ich war mittlerweile so gesund geworden, muss man sagen, aufgrund meiner eigenen Leistungen, dass ich sogar mit solchen Tätern empathisch und ohne Vorurteile arbeiten konnte.
Aber mit diesem Pflegesohn Ihrer Eltern hatten Sie keinen Kontakt mehr später?
Nein, Den hat mein Vater rausgeschmissen, aber der Kalle 21, damals war mit 21 war man dann erwachsen und da hatte der bis dahin genug Scheiße angefangen, ohne, unabhängig von mir, weil das wurde nicht veröffentlicht. Der hat ihn bestohlen und hat gesoffen und irgendwann mal hat die Hand meiner Mutter nicht mehr ausgereicht, um ihn sozusagen davor zu bewahren und es war auch unerträglich, muss man sagen. Ich bin oft dann in die Kneipe geschickt worden, wo der saß, ruf den, der soll kommen, der soll noch was machen und so weiter. Das ging nicht mehr. Der ist gescheitert im Endeffekt und ging dann, ich habe ihn das letzte Mal gesehen, da war er ballerbreit und saß weinend bei meiner Mutter. Ich hatte zudem keine, da war nichts mehr. Da war auch noch nicht mal, es war noch nicht mal eine Vorhaltung da, weil er tat mir nur leid, sonst gar nichts. Er tat mir eigentlich unsäglich leid, weil er hatte sein Leben mindestens so kaputt gemacht, wie er versucht hätte, meins kaputt zu machen. Aber er ist gescheitert, nicht ich.
Als Sie später im Gefängnis als Anstaltsarzt gearbeitet haben, da hatten Sie sicherlich immer wieder Gewalttäter, die da einsaßen, die ähnliche Dinge in ihrer Kindheit erlebt hatten wie Sie. Also eben auch sexuellen Missbrauch, auch Gewalt. Wie oft haben Sie gedacht, ich könnte jetzt auch auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen und nicht als Arzt, sondern Häftling?
Das war in den ersten Jahren häufiger. Man muss sagen, in den ersten Monaten, also den ersten 2, 3 Jahre, habe ich die Gedanken öfter gehabt. Ich bin nicht beim ersten, nach meiner ersten Sprechstunde, die ich da noch als Freischaffender, also als freier Arzt war ich immer, aber als ich da noch nicht im Angestellten- oder Beamtenverhältnis war, da bin ich, weiß ich, nach meiner ersten Sprechstunde bin ich nach Hause gefahren, habe unterwegs angehalten mit dem Auto auf einer Raststätte Richtung Dortmund. Ich habe 2 oder 3 Zigaretten geraucht, nachgedacht und habe mir überlegt, wie viele Gelegenheiten in meinem Leben hat es gegeben, dass ich auf der anderen Seite des Schreibtisches, so beschreibe ich die Situation mal, hätte landen können. Und ich komme auf eine ganze Reihe von Situationen, wo man sagen kann, naja gut, da hätte ich auch einen anderen Weg einschlagen können, aber habe ich nicht. Aber darüber nachgedacht habe ich schon, weil ich bin auch in meinem Leben oft an Punkte gekommen, wo man scheitert, wo man Ausweg kann, denkt man hat keinen Ausweg oder wo es Angebote gibt, die so verlockend sind, dass man sie eigentlich eher annehmen sollte und nicht ausschlagen sollte. Und warum man das nicht tut, das ist mir erst später aufgegangen, auch da wieder sozusagen die Situation des Dorfes und das ist eine große Hilfe gewesen, sowohl meine Erziehung, weil ich habe von Kindesbeinen gelernt, dass man Verantwortung bekommt, dass man Verantwortung trägt und dass man zur Verantwortung gezogen wird. Das ist das Entscheidende. Ich habe Gewissen gelernt von zu Hause. Ich habe Eltern gehabt, die waren vielleicht nicht zärtlich, aber sie haben sich den Arsch aufgerissen für uns als Kinder. So, das ist Fakt. Ja, ich sag immer als Kind, du musst, hey, du steht nirgendwo geschrieben, was ich dich lieben muss, aber ich habe die Pflicht, es dir schön zu machen. So. Und das ist was anderes. Das hat mich bewahrt. Das hat mich auch bewahrt, der Gedanke, was würden meine Eltern sagen, wenn ich jetzt diesen Weg gehen würde? Das ist schlimmer gewesen, als was das Gesetz vielleicht von mir, mir gesagt hätte. Auch die Community, in der man aufgewachsen ist, wo man jeden kennt. Das ist groß, das ist wie Family. Und das sind Sachen, die mir später eingegangen sind, dass das wichtige protektive Faktoren, würde man heute sagen, gewesen sind, die es mir verleitet haben, manchmal den einfachen Weg in kriminelle Geschichten zu gehen. Das
eine
muss man ganz klar sagen.
Ganz schwierige Situation in Ihrem Leben war, als Sie, dass Sie bei der Bundeswehr waren. Also das war
ganz schlimm.
Für Sie vielleicht ja die Höllenphase schlechthin im Leben. Sie haben da rebelliert, wurden immer wieder fertig gemacht. Da hat Ihnen ein Arzt, der Psychoanalytiker Horst Ebert Richter, letztlich rausgeholfen, indem er Ihnen einen Attest geschrieben hat, dass Sie rauskamen. Wie sehr waren Sie damals am Ende?
Ich war ziemlich am Ende. Ich war bei einem Suizidversuch unternommen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ich nicht wegen der Bundeswehr alleine, aber da wollte ich nicht hin und war trotzdem da gelandet, weil damals war das ja keine Diskussion, sondern du musstest dich rechtfertigen. Und ich habe zwar tolle Argumente, wie ich fand die besten Argumente, die man jemals hatte, aber das war denen egal. Also war ich dann irgendwann mal in Fritzlar-Homberg, wurde aus dem dritten Semester rausgeholt. Ich war damals unheimlich enttäuscht von dem theaterwissenschaftlichen Studium, weil das war auch nicht das, was ich wollte. Ich hatte keine Ahnung von Theater, ich kam vom Bauernhof. Ich hatte auch keinen Mentor. Es gab keinen Akademiker in der Familie, der Theaterwissenschaftler gewesen wäre und was mit Dramaturgie und Regie hätte anfangen können. Also war ich gegen die Wand gelaufen. So. Und dann scheitert noch eine Beziehung, so eine große, tolle, große erste Liebe scheitert. Und das alles wegen der Bundeswehr und weil. Und da kommst du an einen Punkt, wo du denkst, hey, ich war mit 16 Jahren schon auf dem nihilistischen Weg, hab Gottfried Benn gelesen, die Gedichte aus dem Leichenschauhaus. Also ich hatte mich so hineingetriggert, ich dachte mir, es gab so einen Satz zu Hause, er stand bei mir an der Tür, an der Wand, das Schönste für einen Menschen ist es, nicht geboren zu werden, das Zweitschönste, möglichst früh zu sterben. Das ist ein Zitat aus einem alten lateinischen Text, den ich als Althumanist in Hadamar auch auf Latein und Griechisch kannte. So, und das war, okay, ich war am Arsch, um es mal so auszudrücken. Und in dem Moment, wo ich aber diese, wo das gut gegangen ist, toi toi toi, und ich wusste, es gibt irgendjemand, der will das alles nicht, habe ich eine unbändige Lust auf das Leben bekommen. Ich habe nicht nur den Horst Ewald Richter dann kennengelernt, ich war ja erstmal da, wo meine Mutter oder meine Großeltern immer sagte, oh, du machst mich verrückt, du bringst mich auf den Berg.
In der Psychiatrie
waren Sie. Du bringst mich auf den Berg, war die Übersetzung, wo du bringst mich nach Hadamar um auf den Berg, also in die Irrenanstalt. Steigerungsform war Herborn. Da war nur wohl noch schlimmer. Das kenne ich aber so nicht. So. Und da saß ich, weil ich im Krankenhaus in Hadamar wurde ich nicht genommen. Weil ich
nach dem Suizidversuch waren Sie da.
Ich lag dann dort im Röntgen und hab mir, weil ich so Schmerzen in der Leiste hatte von der Zerrung, und dann klopfte die Nonne so auf meine Hand und sagte, tu die Hand da weg, der Herrgott guckt zu. Und ich habe dann spontan gesagt, wenn er sich schämt, dann tritt ihn doch mit dem Gesicht zur Wand. Damit war ich da nicht mehr vermittelbar. Damit war klar, der hat keine Brüche, also der kann raus, der kann nach Hause. Und die Ärztin hat mir dann den Gefallen getan und hat gesagt, okay, wenn du einverstanden bist, dann gehst du da hoch. Und da hat man mich irgendwo 3 Wochen lang mit Medi-Night und Vaprop eingeschmiert und so weiter. Ich war der Einzige, der bei klarem Verstand war sozusagen. Und Zigaretten hatte ohne Ende und saß dann nachts im Bad wie bei einer Flug übers Kuckucksnest und habe Menschen kennengelernt.
Und das war eine heilsame Erfahrung. Trotz Ihrer Liebe zur Medizin und auch als Sie schon längst Arzt in der JVA Werl waren, haben Sie schon immer auch Theater gespielt. Einer breiten Masse bekannt wurden Sie aber durchs Fernsehen, durch die Rolle des wortkargen Gerichtsmediziners Dr. Josef Roth im Köln-Tatort an der Seite von Ballhof und Schenk, also Klaus-Hürt Behrendt und Dietmar Behr. Wie sind Sie zu dieser Tatortrolle gekommen?
Na Gott, ganz einfach, es gab einige Leute, die hatten mich vorweg schon gesehen. Ich habe ja früher schon Theater gespielt. Während des ganzen Studiums war ich eigentlich auf der Bühne. Die wussten, kannten mich aus dem Schimanski, aus Fahnda, aus irgendwelchen anderen Geschichten, wo ich mehr zu spielen hatte. Und suchten im Endeffekt so ein bisschen für dieses neue Modell, für diese neue Serie Tatort Köln, suchten sie jemand, der so ein bisschen berät, und hatten zum ersten Mal in dem Tatort Manila eine Leiche, wo es einen Gerichtsmediziner brauchte. Also das wird jemand gefunden im Auto, teilweise verbrannt, und der Gerichtsmediziner stellt aber sofort fest, tot durch Hirschfänger, also erstochen. Damals schon sehr aktuell offenbar. Und dafür haben sie mich angerufen und gesagt, Joe, was kann man da machen? Wie muss man die Leiche bauen? Was sieht der Gerichtsmediziner da? Was muss das Kostüm leisten? Was muss Special Effects leisten? Was muss die Maske leisten bei so einem Menschen? Und ich habe gequatscht mit allen diesen Departments und es wurde nicht einfacher. Sie kennen mich jetzt seit einer Stunde. Wenn man mich einmal lässt, da kriegst du so viele Informationen, dass dir der Kopf qualmt. So war es da auch. Nach 3 oder 4 oder 5 langen Telefongesprächen kam irgendwann mal mit quasi so mit der Hoffnung auf Erleichterung, auf Trost, Sag mal, Joe, es ist eine ganz kleine Rolle, aber du würdest uns allen einen großen Gefallen tun, wenn du nicht herkommst, um den zu coachen, sondern du kommst, du spielst den und dann ist es gut.
Also mach's doch einfach selber.
Und so, ja, hey. Genau. So, je mehr der erklärt, desto weniger. Es ist ja immer so ein schöner Satz, wo man dem, wo der Schauspieler sagt, okay, du hast es mir gut erklärt, hätten wir es schon mal gespielt. Und ich bin dann dahin und habe das dann selber auch gespielt. Das war dieser denkwürdige Tatort Manila, der uns besonders viel bedeutet, weil wir im Rahmen dieser Geschichte ja zum ersten Mal auf die Philippinen gereist sind. Danach gab es nie wieder einen Tatort, wo jemand so weit geflogen wäre. Und daraus hat sich dann halt eben sehr viel ergeben. Und aber ich war, glaube ich, 7 Mal dann da. Aber ich habe damit gerechnet, das mache ich jetzt einmal. Und dann war es da, ist fertig. Und da wurde ich wieder gebucht und wieder gebucht und wieder gebucht. Und am 7. Mal, das erzähle ich immer gerne, kam Dietmar Bär und sagte, ey, hier haben alle Namen, also Filmnamen. Nur hier sage ich immer Doc und ey, das finde ich doof. Ich will jetzt, dass der Namen bekommt. Wenn der jetzt dauernd herumhängt, dann kriegt der Namen. Und dann bekam ich den Namen Dr. Roth. Wahrscheinlich so ein bisschen als kleine Anspielung darauf. Stell dir mal vor, der Bausch könnte auch einfach nur in kurzen, prägnanten Sätzen.
Wie haben Sie das denn zeitlich hingekriegt? Ich meine, Sie waren ja leitender Medizinaldirektor der JVA Werl, also waren verbeamtet. Sie konnten ja vermutlich nicht über Ihre Zeit frei verfügen, oder?
Naja, meine Arbeit war genauso lang wie der Titel, also ging schon von morgens bis abends. Aber ich habe ja auch lange Jahre immer auch Hintergrunddienste, Bereitschaftsdienste gemacht für andere oder für den Laden halt insgesamt. Und damit bekommt man... eigentlich hätte ich ja verdient 12,15% oder 5. Ich habe mich mit 6,25 begnügt, weil ich hatte ja an 182 Tagen quasi im Jahr immer Hintergrund. Mehr geht ja gar nicht, darf ja gar nicht sein. Eigentlich darf es gar nicht sein, aber es war egal. Einer muss den Job ja machen. Und damit hatte ich 26 Tage extra Urlaub im Jahr. Und mit den 30, die ich hatte, waren es 56. Also ich konnte jedes Jahr 6 Tage Urlaub machen und 50 Tage drehen. Geil.
Das klingt ziemlich super. Gab es denn mal eine Phase, obwohl Sie gesagt haben, Sie sind gerne dann auch in diese JVA gegangen, weil Sie auch die Geschichten dieser Leute auch zum Teil nachvollziehen konnten, wo Sie überlegt haben, nee, ich schaffe das doch nicht mehr, ich will da raus?
Es gab einen kurzen Moment. Wir haben 1992, am 30. Juni 1992, bei mir in der JVA eine Geiselnahme gehabt, an deren Ende zwei meiner Mitarbeiter, Krankenpfleger und eine Zahnarzthelferin angezündet wurden von den Geiselnehmern und über viele, viele Stunden Todesangst hatten. Und ich war das große Glück, man muss auch mal Glück haben und nicht da sein, wo es gerade knallt. Ich war im OP in Frontenberg, 12 Kilometer weiter und da ging die Tür auf, Joe, bei dir läuft seit heute Morgen 7:30 eine Geiselnahme. Und die ging ja bis abends spät, der Todesschuss war angeordnet und, und. Ich habe dann auch später Geiselnehmer sinnigerweise auf meiner Station in Frontenberg behandeln dürfen. Das war auch ein Lackmustest in Sachen Empathie und Emotion. Und da war so ein Moment, wo ich dachte, muss ich mir das geben? Ich hatte mittlerweile auch die Erfahrung gemacht, dass man bedroht wurde, dass die Polizei um mein Haus in Bochum gefahren ist und mich bewachte. Meine Tochter war klein. Das sind so Momente, wo man dachte, hey, also vergnügungssteuerpflichtig ist das schon lange nicht mehr. So einzigartig bezahlt ist es auch nicht. Jetzt guck mal nach was anderem. Und das war so die Zeit. Und dann passierte aber eben diese Situation. Und auch das ist eine Erkenntnis aus dem Bauernhof. Wenn du in die Verantwortung, wenn du die Verantwortung bekommst, dann trägst du sie, ob sie dir passt oder nicht. Und als Chef gehst du nicht dann, wenn plötzlich 3, 4 deiner Mitarbeiter schwerst brandverletzt irgendwo rumliegen, wenn andere traumatisiert sind, wenn alle nach dir gucken und sagen, wenn der jetzt auch noch geht, nach 4 Jahren, das war ja gerade mal 4 Jahre, das ist doch so, und dann bleibst du an Bord. Und damals habe ich eine andere Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich werde jetzt Beamter, ich mache es noch viel schlimmer.
Sie haben diverse Bücher geschrieben, in denen Sie sich mit Verbrechen und Verbrechern auseinandersetzen, alles ein Bestseller. Und in dem Buch Maxima Culpa zitieren Sie eine interessante Statistik, die mir allerdings schwerfällt zu glauben. Angeblich begegnet jeder von uns während seines Lebens im Schnitt rund 36 Mördern, 51 Sexualstraftätern und Vergewaltigern sowie rund 370 Psychopathen, natürlich ohne sie zu erkennen. Haben Sie noch einen Überblick, wie vielen Sie in 30 Dienstjahren begegnet sind?
Also als ich die Statistik gelesen habe, habe ich erstmal gefragt, wie kann man das ausrechnen? Es geht um Wahrscheinlichkeitsrechnung, da habe ich gefehlt, da war ich, es war immer menschlich sympathisch, sagte der Mathelehrer, fachlich bist du eine Null. Und aber ich glaube, das kann man ausrechnen. Im Hinblick auf die Psychopathen kann ich sagen, also finde ich das niedrig.
So. Ja, also Psychopathen würden mir auch Problem, ein paar einfallen.
Das Problem ist, wenn man wissen will, wie viele Psychopathen gibt es, kannst du in der Öffentlichkeit der Fußgängerzone nicht fragen, sind sie Psychopath, kriegst du meistens nicht die Antwort.
Nee, beim Mörder auch nicht, ne?
Egal, das ist schwierig. Aber ich habe das gelesen und dachte, naja, mich kann das nicht erschüttern, diese Statistik. Ich habe so überschlagen, dachte, gut, das ist das Ergebnis von zwei Sprechstunden, große Sprechstunden in der Woche und das 32 Jahre lang. Das ist meine Expertise geworden. Also mich kann das nicht erschüttern.
Bei Werl, da saßen richtig harte Jungs ein, ne?
In Werl haben wir über 1150 erwachsene Männer. Und wenn einer, jetzt ist ein bisschen irgendwo zärtlicher geworden, aber früher hat man gesagt, wenn einer unter 5 Jahren kam, es lohnt ja nicht, dass sie auspacken, sie sind ja bald wieder weg.
Also und ganz viele, die lebenslänglich so hatten, 25 Jahre so, Sicherungsverwahrung.
Wir haben über 250 lebenslang und 150 sicherungsverwahrt, also Menschen, die in Open-End-Geschichten unterwegs sind.
Wenn dann jemand zu Ihnen kam als Arzt, haben Sie sich vorher angeschaut in den Akten, was der angestellt hatte?
Nein. Ich habe Lebenszeit, also ich muss mich auch nicht mit jedem Scheiß beschäftigen, um das mal so brutal auszudrücken. Ich habe auch nicht die Ambition, mit beiden Händen bis zu den Armen im Blut und Elend und so weiter zu suhlen. Das ist nicht meins. Ich habe das manchmal gemacht, wenn ich merkte, das Arzt-Patienten-Verhältnis ist einfach gestört, wir kommen nicht weiter. Und es gibt keine freie Arztwahl im Knast. Also es gibt jedes Mal gibt's Ärger. Der kommt auch immer wieder, ich werde den nicht los, der wird mich nicht los. Also muss ich gucken, wo klemmt's, wo hängt's. Dann gucke ich. Bei einigen braucht sich nicht in die Akte zu gucken, das haben mir meine Mitarbeiter, die guckten rein, die haben es mir schon erzählt. So, bei manchen haben wir bei der Zugangsuntersuchung, das war so ein Challenge, sagt man heute, nach wie viel Sätzen wissen wir, was das für eine ist. Ich kann Ihnen sagen, in 96% der Fälle waren wir am Ende treffsicher genau und wussten, das ist ein Betrüger, das ist ein Kindesmissbraucher, ein Vergewaltiger, ein Mörder oder ein Totschläger oder ein Zuhälter. Das hat diese Trennschärfe, das ist Professionalität. Das gewinnt man schon. Also man muss sich in die Akten gucken. Aber manchmal habe ich hineingeguckt, wenn es mich halt auch interessierte im Hinblick darauf, dass ich dachte, was ist da für ein Bruch in diesem Leben? Wann ist der angefangen? Das ist doch, wie gesagt, man guckt den Leuten ja nur vor den Kopf. So sagte man früher schon im Westerwald. Du guckst den Leuten nur vor den Kopf. So. Und was geht darin vor? Und wann fängt das an? Wann trifft einer eine Entscheidung? Gibt es den freien Willen? Also ich habe mich wirklich deshalb damit beschäftigt, weil ich als Arzt wissen will, was die Welt wie Dr. Faustus im Inneren zusammenhält. Und Mephisto ist die spannendere Figur im Faust, oder? Und das ist das, und das ist ein, das will doch jeder wissen.
Aber trotzdem, wenn Sie dann gesehen haben, das ist jemand, der hat ganz, ganz schlimme Dinge gemacht. Der hat Kinder misshandelt, gequält, missbraucht.
Grausamst, ja.
Wie haben Sie es geschafft, dem dann noch als Arzt empathisch zu begegnen, wenn man das weiß?
Ich sag mal so, ich habe mir geholfen. Ich habe mir gedacht, guck mal, der war früher draußen unterwegs. Da hat er die Straftaten begangen, da lief er rum, die Nachbarn haben ihn gegrüßt, der war bei seinem Arzt, willkommen, bei seinem Friseur war der auch, hallo, so weiter und so fort. Kein Mensch hat sich irgendwo gemeint, er müsste sich an ihm kühlen. Jetzt ist er detektiert, jetzt wissen wir endlich, was es für einer ist. Ich bin nicht die heilige Inquisition, ich bin Arzt und ich habe mir den Platz ausgesucht. Und wenn ich anfange hier Richteramt und Inquisition zu übernehmen, ich verurteile ihn, das macht ein Gericht. Ich finde das toll, dass wir eine Gewaltenteilung haben. Und wenn ich das nicht aushalte, bin ich fehl am Platz. Wenn ich das Gefühl habe, mir ist es scheißegal, ob der jetzt noch die Wiese ist, der Innenmörder, wenn der kaputt geht, dann denke ich nicht mehr als Arzt, dann habe ich weder im Knast noch was zu suchen, dann habe ich auch als Arzt auf dieser Welt nichts mehr verloren.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt es Fragen unserer Hörer und Hörerinnen an unseren Gast Joe Bausch. Einige Fragen haben unsere Hörer schon vorher gemailt, andere wurden von unseren Zuschauern hier während der Sendung eingereicht. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar davon. Gertraude Friedrich aus Waldenbruch möchte wissen, Gefangene sind neben der Tatsache, dass sie Verbrechen begangen haben, auch Menschen. Gibt's von Ihnen behandelte Insassen, zu denen Sie ein echt freundschaftliches Verhältnis entwickeln konnten?
Nein. Das hat nichts mit mir zu tun, dass ich sage, hey, ich will da kein Freund sein. Es hat was mit der Professionalität zu tun. Und es gibt einige, gerade jetzt, ich habe in Unna gedreht und gehe mit der Redakteurin durch die Fußgängerzone und auf einmal kommt ein junger Mann, den ich normalerweise nicht angesprochen hätte, aufgrund seines verwegenen Aussehens. Und sagte, hey Doc, hey, schön, hier, guck mal, mein Laden, meine Frau, mein Kind und so weiter. Normalerweise, wenn man da arbeitet als Arzt, wo ich arbeite, geht man auf die Leute nicht zu, wie ihren Hausarzt auf dem Markt, der sagt, hallo Gretel, was ist los, wie geht's dir? Ich mache das nicht, weil jeder soll die Chance haben zu sagen, den kenne ich nicht, weil mich kennen alle. Und der muss sich ja nicht outen, indem er sagt, hey, das war mal mein Arzt. Alle anderen tun das. Was war die Frage? Ich hab's vergessen.
Ja, ob Sie ein freundschaftliches Verhältnis hier entwickelt haben zum Knacki und dann also, haben Sie gesagt, nein, gibt, aus Professionalität
gibt,
nicht. Ne?
Es gibt Menschen, die mich schätzen. Es gibt auch Menschen, wo ich sage, hey, das war gar nicht so ein Verkehrter. Oder ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe, die eine positive Entwicklung gemacht haben. Ich bin traurig mit einem, der mir sagt, Doc, es läuft scheiße. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, wieder zurückzukommen. Und es gibt viele, mit denen willst du nicht Freund sein, da fällt es dir schon schwer, empathisch zu sein. Und dann ist auch gut. Und es gibt ein paar dabei, das sind so große Arschlöcher, dass man das mit kurzen, knappen Dr. Rotsätzen bewenden lassen kann. Das ist auch okay.
Walter Eggert aus Westerburg fragt, hatten Sie nie Angst vor den Knackis?
Nein. Ich habe mir vorgenommen, an dem Tag, wo ich zum ersten Mal Angst habe, werde ich diesen Job sein lassen. Weil ich bin freiwillig dort. Ich bin da nicht eingesperrt. Und das ist ein großer Unterschied. Und deshalb brauche ich die Freiheit. Und der Arztberuf ist ein freier Beruf. Und mein Vater hat mir eines beigebracht. Wir sind Bauern, wir sind frei. Wir haben Land, wir sind frei. Mach einen freien Beruf. Der Schauspieler ist ein freier Beruf, ist ein scheiß freier Beruf, weil du bist darauf angewiesen, dass Leute dich engagieren. Aber als Arzt bist du frei. Und ich habe zwar in Unfreiheit gearbeitet, hinter Gittern, aber ich habe die freie Entscheidung gehabt. Angst, nein. Respekt, Professionalität, ja. Weil ich weiß, dass jeder die Chance suchen wird, egal wie er rauskommen will, das haben wir gesehen. Aber Angst, nein. Ich habe manchmal Angst gehabt um mein Kind oder manchmal auch, dass meiner Frau und meinem Kind was passieren könnte. Aber auch nicht Angst. Ich wusste damit umzugehen und sie zu schützen.
Werner Schamulli aus Mengerskirchen möchte gerne Ihre Meinung zur aktuellen Diskussion um ein Messerverbot wissen. Ließe sich daraus ableiten, dass man sich dann tatsächlich wieder sicherer fühlen könnte, meinte er.
Ach, also ich frage mich natürlich, wozu braucht heute noch jemand ein Messer? Ja, außer in der Küche vielleicht oder sowas. Ich habe mich dann erinnert, dass ich als zur Kommunion, glaube ich, gab es einen Initiationsritus, ich bekam einen Dolch geschenkt. Das werden einige sich erinnern. So in dieser Zeit, man ist da 10, da kriegst du das Ding, das wirfst du nachher so oft ins Scheunentor, bis du wieder den Arsch versulzt bekommst, weil du da alles kaputt gemacht hast. Überall probierst du das aus. Das war aber damals anders. Die Frage ist ja, Messer, wo willst du das? Also ich habe nie im Bus eins gehabt, ich habe nie im Auto eins liegen gehabt. Ich war auf keiner Kirmes unterwegs mit dem Messer und wir haben uns auch auf die Fresse gehauen manchmal. Also ich finde so ein Verbot, wo man sagt, ab hier nicht, finde ich bescheuert, weil es kann keiner kontrollieren.
Also am besten gar keins.
Also entweder kommen wir in der Gesellschaft zu einem Konsens, dass wir sagen, es sind Waffen und warum muss man den Scheiß verkaufen? Wir verbieten auch Flinten und so weiter. Aber dieses ab hier am Bahnhof während des Festes, vorher ja, nachher nein, haben wir dann so wie im Western, da kennen wir das alles, da steht der Sheriff und sagt, okay, die Colts bleiben bei mir. Also wir müssen uns, glaube ich, damit abfinden, dass wir nicht neben jeden auffälligen, gewaltbereiten Menschen einen Psychologen, einen Polizisten, einen Sozialarbeiter und sonst was stellen können. Das wird nicht gehen. Ohne eine gewisse Zivilcourage und die Bereitschaft, das Leben muss man aushalten können. Es ist mit Risiken behaftet. Wir kriegen keine Vollrechtsschutzrückversicherungsgesellschaft hin. Und wir sind alle auch... Das weiß ich, warum braucht einer im Bus Messer?
Also Messer am besten zu Hause lassen, ganz verbieten.
Ja, lass es doch einfach da,
genau.
Wo man es braucht.
Nachdem Sie 2018 als Anstaltsarzt in Pension gegangen sind, haben Sie jetzt nur noch zwei Berufe, Schauspieler und Autor. Welcher ist die größere Herausforderung?
Naja, die des Autoren, weil der Schauspieler, ich bin mittlerweile im Alter, wo man halt einfach, ich darf nicht mehr die Totschläger und die Mörder spielen. Man sagt, Joe, du bist der Auftraggeber. Das ist so schade, das wird also weniger. Aber die des Autoren finde ich dann schon herausfordernder, weil man ist alleine mit dem Blatt Papier zu Hause. Man muss die Idee haben, man muss sich selbst immer wieder auch nötigen. Da ist kein Regisseur, der sagt, komm mal, mach mal, tu mal. Sondern das muss alles von dir kommen. Auf der anderen Seite kommen auch die Inspirationen aus dir selber und du bist nicht darauf angewiesen, dass ein anderer ein tolles Drehbuch erfindet, wo du Spaß hast mitzuspielen. Du kannst es selber schreiben, im schlimmsten Fall.
Wann drehen Sie den nächsten Köln-Tatort?
Wir sind gerade dabei. Die Kollegen sind vergangenen Mittwoch angefangen. Die haben ihren 94. Tatort jetzt auf der Uhr und ich meine 90., weil die ersten beiden, da gab's noch keinen Rot. Und dann habe ich einen gehabt wegen Covid, da war ich krank, und einen, da war ich irgendwo woanders fremdgegangen und habe da gedreht. Und das ist eine große, tolle Geschichte, wie ich finde, weil es ist nicht nur die Erfolgsgeschichte des Kölner Tatortes, sondern auch im Endeffekt eine wunderbare Geschichte der Bekanntschaft mit zwei tollen Kollegen.
Okay, mehr wollen Sie nicht verraten?
Was denn? Was soll ich hier machen, weil der kommt, was da drin vorkommt, worum es geht?
Ja, genau, also so ganz kurz.
Ich bin auch nicht wie Wolfgang Neuss, dass ich jetzt erzähle, wer der Täter ist, und Sie haben da keinen Bock.
Okay.
Und ich werde in meinem ganzen Leben nichts mehr zu spielen kriegen, nein.
Okay, verraten Sie, wann er zu sehen sein wird, wenigstens.
Das wissen wir auch nicht, weil wir drehen immer ein Stück weit auf Halde.
Also.
Passt hier zu diesem Gebäude, also wir machen.
2025.
Ich denke mal, vermutlich. Ja, 2025. Wir haben immer so ein, zwei, die fertig sind und die Sendegewaltigen, der ARD entscheiden ja, wer wird wann gesendet, und ich erfahre es dann irgendwann mal auch, mit der Mail, hallo Team, am so und so vielten senden wir den.
Also einfach immer Sonntagabend Tatort gucken, dann kriegen wir das alle mit. Nach all den Jahrzehnten, die Sie sich als Anstaltsarzt und im Tatort mit Mördern, mit Vergewaltigern, mit Psychopathen beschäftigt haben, haben Sie für sich eigentlich eine Antwort auf die ja vielleicht spannendste Frage der Menschheit gefunden? Was macht Menschen böse?
Naja gut, das ist... Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen, es gibt nicht den einen Grund, der Menschen böse macht. Es gibt halt, es ist sehr vielschichtig, gar keine Frage. Aber häufig muss man sagen, geht Gewalt jedenfalls, Gewalt voraus. Und Gewalt geht immer auch Scheitern voraus. Das Scheitern von Lebensplänen, das Scheitern von Beziehungen. Das erleben wir heute. Menschen, Frauen werden umgebracht, weil der Mann nicht will, dass die Beziehung zu Ende ist. Das sind 158 Fälle alleine jedes Jahr. Das Scheitern aber auch von Lebensplänen, das Scheitern von Vorstellungen, wie man das Leben führen will. Es scheitern Menschen auch daran, dass sie tolle Pläne haben für ihr Leben, aber nicht bereit sind, da viel für zu tun. Daran scheitert man gerne mal. Also es ist das. Es ist auf der anderen Seite auch manchmal halt eben auch das Elternhaus, die Peer Group. Bei manchen auch kann man durchaus auch der Meinung sein, mein Gott, ich kenne einige, da kannte ich die Großväter schon. Die Väter waren in der SV, die Söhne sind auch in der SV, also eine genetische Disposition. Lässt sich leider Gottes auch nicht ausschlagen, auch wenn wir ideologisch das nicht so gerne hören. Also es ist ein weites Feld. Ich hätte nicht 32 Jahre da bleiben müssen, wenn ich es schon nach 3,5 Jahren herausgefunden hätte.
Ich frage mal anders, haben Sie den Glauben an das Gute trotzdem nicht verloren?
Nein, ich bin nach wie vor, das glaube ich, das merkt man auch, ein durchaus positiver Mensch. Ich glaube nach wie vor, dass der Mensch eine Konstruktion ist, die sympathisch sein möchte, die sich mit den Nachbarn gut verstehen möchte, die friedvoll miteinander umgehen möchte. Und bei all meinen Lesungen, ich mache seit 12 Jahren Lesungen vor Tausenden von Menschen mittlerweile, gucke ich in Gesichter, so wie heute, und sehe Menschen, die eigentlich alles dafür tun, dass wir ordentlich mit den Nachbarn und den Mitmenschen umgehen können. Und das gibt mir Hoffnung. Und ich habe keinen Bock auf schlechte Laune in dem Rest meiner Zeit.
Trotzdem ist und bleibt das Böse natürlich spannend, sonst würden Krimis nicht so gern gelesen oder angeschaut. Herr Bausch, ich habe für Sie jetzt ein kleines Geschenk als Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und ein Westerwälder Reiseführer der besonderen Art, der kürzlich erst erschienen ist. Lost and Dark Places Westerwald heißt es, 33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte. Es ist nichts für schwache Nerven, aber die haben Sie ja nicht. Und vielleicht entdecken Sie die ein oder andere Gruselgeschichte aus dem Westerwald,
die
Sie
noch nicht kennen. Es gibt Wahrscheinlich Eck, da war ich wirklich noch nie.
Viel Spaß beim Entdecken. Vielleicht finden Sie auch eine Anregung für den nächsten Tatort. Danke, dass Sie hier waren.
Herzlichen Dank. Danke schön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.